Genau. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich finde das, was bisher gesagt wurde, eröffnet so viele Anschlüsse an das, was ich jetzt sagen werde, dass ich vieles wahrscheinlich schon wiederhole und vieles dürfte Ihnen auch bekannt vorkommen. Trotzdem werde ich einiges aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zum Thema Haus und insbesondere Hausmodell sagen. Und wenn ich jetzt hier über Hausmodelle in der zeitgenössischen Kunst spreche, dann tue ich das und in diesem Kontext den Modellbegriff etwas strapazieren werde, dann tue ich das aus mindestens zwei Gründen. Und zwar erstens sind sie kein Einzelfall. Spätestens seit der Documenta 77 gibt es eine stark wachsende Tendenz zur Ausstellung von architektonischen Modellen im Kontext zeitgenössischer Kunst, die systematisch bisher kaum untersucht wurde. Hier zeigt sich ein Defizit in der Einordnung dieses Phänomens in Kategorien wie Skulptur, Objekt, Installation etc. Also es gibt eigentlich gar keine eigene Gattung Modell. Es gibt zwar die Modellbauer oder Projektemacher oder wie auch immer man sie da nennt, aber die Gattung Modellbauer gibt es in dem Sinne als eigene künstlerische Gattung nicht. Zweitens hat sich der Modellbegriff in der Architektur seit Vitruv seiner Relektüren durch Alberti und andere, auch zum Beispiel Corbusier, im Kontext der Architekturtheorie und Praxis etabliert. Seiner Bedeutung und Verwendung nach kommt er aus dem Zusammenhang von menschlichem Maß und der Übertragung dieser Proportion in die Architektur und somit auch ins Haus. Und jetzt bleibt mir nichts übrig, als Vitruv zu zitieren. Vitruv beschreibt das Verhältnis von Mensch und Maß folgendermaßen. Die Formgebung der Tempel beruht auf Symmetrie, an deren Gesetze sich die Architekten peinlichst genau halten müssen. Dieser aber wird von der Proportion erzeugt, die die Griechen Analogia nennen. Proportion liegt vor, wenn den Gliedern am ganzen Bau und dem Gesamtbau ein berechneter Teil, und den könnte man jetzt Modulus nennen, als gemeinsames Grundmaß zugrunde gelegt ist. Wenn also die Natur den menschlichen Körper so zusammengesetzt hat, dass seine Glieder in den Proportionen seiner Gesamtgestalt entsprechen, scheinen die Alten mit gutem Recht bestimmt zu haben, dass auch bei der Ausführung von Bauwerken diese ein genaues symmetrisches Verhältnis der einzelnen Glieder zur Gesamterscheinung haben. So ist der Entwurf des, also Zitat Ende, so ist der Entwurf des Tempels und des Hauses am Maß oder der Proportion des Menschen orientiert, siehe zum Beispiel die Säulenordnung in der griechischen Antike, und das zu kombinierende Modul, die Modularität des Bauens durch die Übertragung einer Proportionslehre, die ihren Bedingungen nach anthropometrisch war, notwendigerweise eine Grundlage der Hausarchitektur bis hin zu dem Proportionssystem des französischen Architekten Le Corbusier. Modulus ist begriffsgeschichtlich die diminuierende Form von modus, was im Lateinischen Maß, Maßstab, Größe, Menge bedeutet und der Ursprung des Wortes Modell. Häuser sind aber auch Modelle und darüber haben wir hier schon viel gehört. Architekturen für umbautes Leben oder umgebautes Leben. In diesem Sinn also gebaute Lebensmodelle bzw. Entwürfe für ein Leben mit und in ihnen. Sie verkörpern politische, wirtschaftliche, ästhetische und soziale Ideologien und sind Experimente mit ihren Bewohnern. Dies ist, um einen sehr weiten und schnellen Bogen zu spannen, mindestens seit der Antike mit typischen Hausbauformen wie dem Prostashaus, dessen Kern der Oikos genannte Raum ist, so, oder dem Pastashaus im hellenistischen Griechenland oder dem Domus im Rom der Kaiserzeit, über die Siedlungsbauten der Weimarer Republik, zu den aktuell überall entstehenden Townhouses, die einer mehr oder weniger verbindlichen Vorstellung von Haushalt oder Haushaltsführung die Form gaben und geben. Wenn wir uns hier dem seit den späten 70er Jahren in der bildenden Kunst sehr verbreiteten Modellbau zuwenden und im Speziellen dem Bau von Hausmodellen oder dem Bau von hausähnlichen bzw. architektonischen Modellen, wird deutlich, dass wir es hier auch mit einer Arbeit am Kunstbegriff zu tun haben. Der Modellbau war eine Gegenbewegung zur damals aktuellen expressiven wilden Malerei, eine Abkehr von abstrakter, minimalistischer Skulptur und Bezugnahme auf eine vorgefundene alltägliche Kultur, Popkultur, eine triviale, banale Lebenswelt, auch mit Hang zum Pseudo-Angewandten oder Anwendbaren. Diese Bewegung ging in Deutschland stark von der Düsseldorfer Akademie aus, beziehungsweise zu nennen wäre besonders die Klasse von Fritz Schwegler, den kaum jemand kennt, weil er als Künstler nicht so berühmt geworden ist, aber auch der Einfluss der objekt- und beziehungsweise architekturbezogenen fotografischen Positionen, von Bernd und Hilla Becher hier zu sehen und der realistischen Malerei von Gerhard Richter. Hier muss man natürlich, also bei Bernd und Hilla Becher muss man an das denken, was Heiko vorhin gesagt hat. Der Mann, der mit der Leica sozusagen die regionalen Hausbautypen aufnimmt, ist wahrscheinlich eine Art Vorgeschichte dieser Art von Arbeit. Deren Schüler, die Modellbauer Thomas Schütte, Katharina Fritsch, Thomas Demann, Martin Honert, Stefan Huber, um nur einige zu nennen. In den USA wäre für die Anfänge besonders Dan Graham zu nennen, der mit seinen Modellen wie etwa Alteration to a Suburban House 1978 radikale Veränderungen an verbreiteten Architekturen erprobt, indem er im Modell einen Teil der Fassade eines typischen suburbanen Hauses durch transparentes Glas ersetzt und die Rückwand des Innenraums verspiegelt. Er schließt so an die Arbeiten von Gordon Matter Clark, dem in Cornell ausgebildeten Architekten, an, der mit seinen Anti-Monuments wie Splitting ein modellhaftes Handeln am realen Objekt vollzieht, um als subversive Praxis im öffentlichen Raum gegen eine Vorstellung von um- bzw. bebautem Raum ephemere Strukturen zu schaffen, die so zu visuellen Modellen im Maßstab 1:1 werden. Matta Clarks Kunst, das Spalten durch Löchern und Zerstückeln von Häusern, ist politisch. Die gewaltsamen Öffnungen sollen die Kunst dem häuslich-familiären entreißen und Öffentlichkeit hervorrufen. So Hannes Böhringer über Matta Clarks Arbeit. Leider hat Matta Clark diese Arbeit immer nur an bereits abgeschriebenen Objekten vollzogen und nicht zum Beispiel einen Schnitt durch das Rockefeller Building machen können. Die Geschichte dieser Entwicklung zu erzählen, würde hier den Rahmen sprengen. Es ist auf den sehr instruktiven aktuellen Ausstellungskatalog zu verweisen, was Modelle können, eine kleine Geschichte des Architekturmodells in der zeitgenössischen Kunst aus dem kleinen, aber feinen Museum für Gegenwartskunst in Siegen, Katalog von 2014. Als ich diesen Vortrag zugesagt habe, war mir tatsächlich nicht umfassend klar, mit welcher unglaublich Materialvielfalt ich es hier zu tun bekommen würde. Die Übersicht zu schaffen wäre eine Aufgabe für Jahre. Daher möchte ich eine Reihe von Fragen zum Hausmodell erörtern, indem ich von einem paradigmatischen Beispiel ausgehe, das während der Skulpturenprojekte 1978 in Münster ausgestellt wurde. Weitere Aspekte werde ich an einer sehr überschaubaren Anzahl unterschiedlicher Beispiele diskutieren, die in keiner Weise den Anspruch erheben, alle Tendenzen abzubilden. Ich möchte mit einem kleinen Exkurs aber nochmal zum Modellbegriff beginnen und darauf hinweisen, dass sich Modell im weiteren Verlauf synonym mit in erster Linie dem architektonischen Hausmodell verwenden werde. Jürgen Mittelstraß beschreibt: Als allgemeine Rahmenvorstellung mag gelten, Modelle sind Nachbildungen eines realen oder imaginären Gegenstandes mit dem Ziel, etwas über diesen oder mit diesem zu lernen. Nachbildung eines realen oder imaginären Gegenstandes. Der Begriff kommt, wie erwähnt, aus dem Lateinischen von modulus oder modellus, kleines Maß, diminuierende Form von modus. Ich habe das erwähnt. Im Italienischen sind die Begriffe modello und disegno seit dem Mittelalter teilweise synonym gebräuchlich als verkleinerte Skizze für ein Kunstwerk. Das wäre in der Skulptur auch das Bozzetto, im Gemälde das Schizzo oder in der Architektur eben Modello. Als Praxis ist der Modellbau seit der Antike verbreitet, um eine oftmals aufwendige und damit kostspielige Fertigung zu simulieren, vorwegzunehmen und so die riskante Produktion eines Kunstwerkes in ein überschaubares Risiko zu überführen und es anschaulich zu machen. Bernd Mahr sagt, das Modell ist Träger einer Idee, dass der Ausfertigung als Leistung vorgezogen wird. Es trennt Kunst und Handwerk. In der Regel ist das Modell eine maßstäbliche, das heißt angewandt auf den Bau übertragbare Verkleinerung. Zur Ausfertigung wurden Teilelemente eines Baus auch als Modell im Maßstab 1:1 gebaut, um Varianten im Originalmaß zu veranschaulichen, in seltenen Fällen auch maßstäblich vergrößerte Modelle. Erste Hausmodelle sind aus dem alten Ägypten als Grabbeigaben bekannt, um im Jenseits ein eigenes Haus zu erschaffen. Schon diese Häuser waren verkleinerte Modelle realer Architekturen, wie hier zu sehen. Man könnte hier eine nicht unübliche Unterteilung zweier Typen von Modellsein einführen. Modelle von etwas und Modelle für etwas. Beide sind im Modell untrennbar verbunden, hierzu wieder Bernd Maher. Visuelle Modelle werden als Modelle von etwas wahrgenommen. Das heißt, sie werden nicht unvoreingenommen hinsichtlich der Dinge gesehen, für die sie ein Modell sind. Die Anschaulichkeit von Modellen muss als ein Ineinandergreifen von visueller Wahrnehmung und Interpretation verstanden werden. Sehen und Verstehen bilden eine Einheit, die weit über einen illustrativen Charakter hinausgeht. Modelle illustrieren keine Erklärung, sondern geben eine visuelle Erklärung. Die gewonnene Erkenntnis ist dabei selbst visueller Natur und kann durch andere Erklärungsformen nicht ersetzt werden. Zitat Ende. Eine Eigenständigkeit des Modells wird hier angesprochen, die sich in seiner Geschichte oftmals in der Existenz des Modells als rein projektives Objekt verwirklichen konnte. So sollte zum Beispiel St. Gallus Modell von St. Peter Modell sein für etwas, das so nie gebaut werden würde, allerdings als Modell akribisch geplant und ausgeführt wurde. Immerhin arbeitete ein Stab von Baufachleuten mehrere Jahre an der Fertigstellung des begehbaren und völlig hypertrophen Modells. Also da drin wurden auch Lichtsituationen getestet und so weiter, aber es ist nie umgesetzt worden. Das ist natürlich auch die Geschichte der produktiven Zerstörung dieses Vorgangs. Wie Horst Bredekamp schreibt, St. Gallo, St. Peter Modell bietet das psychologische Problem der Fixierung auf Modelle gegenüber denen die Wirklichkeit eher als eine Entgleisung wirkt. Die Versuchung, Modelle für effektiver oder auch schöner zu halten als das, worauf sie verweisen sollen, hat in der so grandiosen wie tragischen Mini-Architektur St. Gallos ihren exemplarischen Auftritt. Angesichts dieser Geschichte muss man sich fragen, wie das Modellhafte am Hausmodell von Fischli und Weiß beschrieben werden kann. Es ist allgemein ein Modell, es ist allgemein ein Modell von dem Bauen in den 60er Jahren im mittleren Westeuropa und ist ein Modell für ein Haus, das nie gebaut wurde und wohl auch nie gebaut werden wird. Abgesehen vielleicht von einer weiteren Fassung, die in Zürich im Maßstab von ca. 1:2 virtuell errichtet wurde. Ein grundsätzliches Problem ist, dass wir uns diesen Gegenständen retrospektiv nur via fotografischer Dokumentation zuwenden können. Auf das Verhältnis von Fotografie und Modell werde ich später nochmal zurückkommen. In Bahnhofsnähe zwischen Kino und Schnellimbiss findet das 3,5 x 5,7 x 4,1 Meter große, vierstöckige Haus aus bemaltem Plexiglas im Maßstab 1:5 seinen Platz. Architektonisch eingegliedert in die umliegenden Gebäude und dennoch eigentümlich in seiner Größe und seiner Mischung aus Unauffälligkeit, Vertrautheit und Witz ist es eine Ikone mittelständischer Macht und Prachtentfaltung, so die Künstler in ihrer Konzeption 87. Im Text des Kurzführers folgt die Beschreibung: In einer Baulücke zwischen einem Kino, ganz Bautyp der 50er Jahre, und einer Würstchenbude, in diesem tiefen Sprung zwischen zweierlei Maß, verblüfft eine Mini-Architektur, die genauso aussieht wie ein riesiges funktionalistisches Verwaltungsgebäude, in den Dimensionen aber noch die der Bude unterbietet. Ein unbetretbares Sperrholzgehäuse mit Betonanstrich überzogen und mit Plexiglasfassade ausstaffiert. Hässlicher, anonymer geht's nicht. Die uralte Methode der Parodie, etwas Einschüchterndes so klein machen, dass man darüber lacht. Kein Modell, oh nein, eine Attrappe. Katalogtext Ende. Was hier auffällig thematisiert wird, ist einerseits der Ort der Aufstellung und der Maßstab, andererseits die Frage, ob dies ein Modell sei. Ein Haus in einer Stadt präsentiert in einer seltsamen Zwischengröße, vertraut, unauffällig und deshalb auch lustig, je nachdem vielleicht auch ein wenig unheimlich. Beginnen wir mit dem Aufstellort. Zwischen Kino und Würstchenbude erzeugt die Verkleinerung des Standardbaus eine eigene Wirklichkeit mit Bezug auf den Raum. So verändert sich auch der Raum, der das Modell umgibt, mit. Der Maßstab von 1:5 sorgt dafür, dass das Haus ungefähr so groß ist wie die Bude nebenan und rückt sie damit aus dem für Modelle üblichen Verhältnis zur Umgebung. Gleichzeitig setzt es das Haus in ein der Umgebung angemessenes Größenverhältnis, wie auch hier das Foto mit dem Hund besonders schön zeigt. Da oben links sitzt ein kleiner Dackel davor. Die Arbeit ist im besten Sinne ortsbezogen. was für Modelle eher untypisch ist. Architektonische Modelle werden üblicherweise in Häusern gezeigt und nicht auf der Straße. 1988 stellt Martin Honert sein Modell von einem Haus auf einen Sockel. Die Ähnlichkeit der beiden Bauten ist auf den ersten Blick augenfällig. Stil und Bezuggröße sehr ähnlich in den 50er, 60er Jahren Mitteleuropas angesiedelt. Beides mittelgroße Häuser mit Geschäftsfunktion. Banale Nachkriegsarchitektur ohne allzu großes Repräsentationsanliegen. Solide, modern und typisch BRD, wie das Haus von Fischli und Weiß an kollektive Erinnerungen gekoppelt. Honert beschreibt seine Arbeitsweise wie folgt. Meine Arbeit beginnt mit einem inneren Bild. Haus ist wie ein Bild, das man mit geschlossenen Augen sieht. Das Haus von Martin Honert allerdings steht in einer Vitrine im Museum für moderne Kunst in Frankfurt und zeigt sich so in einem deutlich anderen Größenverhältnis. Im Maßstab 1:20 verschiebt es die Beziehung des Betrachters zum Modell erheblich. Das Modell wird handhabbar. Es ist sowohl dinglich vorhanden als auch zuhanden, zumindest virtuell, was ein wichtiger Aspekt des Modells ist, dass es nicht nur visuell vorhanden ist, sondern sich ebenfalls über eine besondere Bezugnahme des Körpers zum Objekt erschließt. Eine Bezugnahme, die insbesondere auch die postminimalistische Skulptur thematisiert hat. Die Erfahrung beim Durch- und Umschreiten einer Skulptur, die wie zum Beispiel im Falle Richard Serras oft mit Überwältigungsstrategie zu tun hat, wird am Modell anders fassbar. Das Modell ist bespielbar und in diesem Sinne auch fragil. Hier treten zwei Aspekte in den Vordergrund: Größe respektive Kleinheit und Gemachtheit. Es scheint sinnvoll, in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal auf Lévi-Strauss und sein Konzept von Künstler und Modell kurz einzugehen. Zitat Strauss: Denn jeder weiß, dass der Künstler zugleich etwas vom Gelehrten und etwas vom Bastler hat. Mit handwerklichen Mitteln fertigt er einen materiellen Gegenstand, der gleichzeitig Gegenstand der Erkenntnis ist. Zitat Ende. In Lévi-Strauss' Verständnis allerdings sind alle Kunstwerke Modelle, indem sie immer verkleinern oder reduzieren. Das Basteln wird im Gegenstand des Hausmodells besonders augenfällig, da immer auch das Puppenhaus, die Eisenbahnanlage und so weiter assoziiert sein kann. Lévi-Strauss fährt in der gleichen Passage zur Frage der Größe eines Modells fort. In der Verkleinerung erscheint die Totalität des Objektes weniger furchterregend. Aufgrund der Tatsache, dass sie quantitativ vermindert ist, erscheint sie qualitativ vereinfacht. Im Gegensatz zu dem, was sich ereignet, wenn wir eine Sache oder ein Wesen in seiner wirklichen Größe zu erkennen suchen, geht im verkleinerten Modell die Erkenntnis des Ganzen der Teile voraus. Das nochmal eine Einzelansicht von Martin Honert. In den Sondermodellen von Peter Fritz, einer Sammlung von 387 Hausmodellen, wird diese Annahme bestätigt. Der Wiener Versicherungsbeamte hat sie in seiner Freizeit in den 50er und 60er Jahren gebastelt. Der Nachlass wurde vom Künstler Oliver Kreu in einem Wiener Antiquariat Ende der 1990er Jahre gefunden und wird von ihm seitdem regelmäßig im Kunstkontext gezeigt. Das einzelne Modell erscheint übersichtlich und erinnert sofort an viele private Gebäude, die eine vermeintlich unbeschwerte Nachkriegsmoderne nicht nur in Österreich hervorgebracht hat. Das einzelne Haus als gefertigtes Objekt ist Gegenstand der Erkenntnis, in dem das Wissen des Bastlers um Regionales, Tradition, Architektur und Transformation respektive Gebrauch zusammenkommt. Das wird besonders deutlich an den Häusern mit Nebengebäuden, die den nachträglichen Anbau als Erweiterung eines Lebensmodells thematisieren, die vergrößerte Familie oder das angebaute Geschäft. Die Häuser erinnern an Häuser für Modelleisenbahnen, ähneln diesen sogar im Maßstab. Der Modelleisenbahnbauer will Harmonie. Er stellt eine idyllische und übersichtliche Welt her, die seinem banalen Steuerungsphantasma entgegenkommt. Wegen des begrenzten Phantasmas stehen diese Anlagen regelmäßig in Kellern und auf Dachböden. Über die Verwendung der Modelle des Herrn Fritz wissen wir nichts. Wir ahnen nur, er hat Freizeit gehabt. Leerlauf im Heim, der nötig ist, um ein solches Werk zu schaffen. Wir haben über Freizeit viel gehört inzwischen. Sie scheinen aber auf keine derartige Anlage zu passen. H0-Modelle, in der Regel, also H0 ist 1:87 von Faller, zum Beispiel versuchen, ihre plastiline Materialität im Surrogat zum Verschwinden zu bringen. Im Unterschied aber lassen die Modelle von Peter Fritz ihren materiellen Ursprung klar erkennen. DC-Fix, Zigarettenschachteln, Tapeten, ausgeschnittene Beschilderungen etc. bleiben in ihrer Materialität und ihrem unverhältnismäßigen Maßstab erhalten. Das lässt sie als fantastische Vision eines an der tristen, falsch verstandenen Nachkriegsmoderne geschulten Entwerfers erkennen und hebt sie von der Modelleisenbahn ab. Auf einer derartigen Anlage würden sie sich sofort als ungenügende Simulanten erweisen und die heile Welt zum Einsturz bringen. Die Modelle beziehen sich auf kein in Österreich gebautes Haus. Sie sind Modelle für etwas, also kein konkret in Österreich gebautes Haus, müsste man eher sagen. Sie sind Modelle für etwas und nicht nach etwas, so könnte man vermuten. Denn auch die zeitliche Dimension ist für das Modell relevant. Modelle werden in bestimmten Fällen zeitlich nach dem gebaut, wovon sie Modell sind. So können sie dann nicht mehr oder nicht uneingeschränkt Modell für ihr Vorbild sein. Sie sind Modelle von, möglicherweise aber für etwas Neues. Es gehört zu dem Projekt der Veröffentlichung dieser Häuser auch Bauherren zu finden, die sich ein Fritzhaus bauen lassen wollten. Vielleicht liegt es an den dann maßstäblich vergrößerten Details, die das Haus schon von Anbeginn an nach Baracke aussehen lassen würden, dass sich bisher keine Bauherren finden konnten. Das gebaute Haus würde die gleiche Unmäßigkeit besitzen wie das Modell. Es gäbe ein Missverhältnis in der Vergrößerung der ursprünglich im Maßstab 1:1 vorliegenden Bauteile. Es würde wie ein Negativmodell wirken. Wie würde eine Zigarettenschachtel wohl in 87-facher Vergrößerung als Teil eines Hauses aussehen? Dieses produktive Missverhältnis machen sich Modellbauer zunutze, die ihre Modelle nur durch Fotografie vermittelt zur Erscheinung bringen. Auch darauf werden wir später zurückkommen. Ebenso werden die folgenden Modelle von Martin Kippenberger wohl kaum als Modelle für zu verwirklichende Bauten angesehen werden können. Martin Kippenberger dekonstruiert in der ihm sehr eigenen Machart das Modell in seinen bisher betrachteten Spielarten Modell von und Modell für oder auch Modell nach. Es wäre hier vielleicht besser, von einem Modell als zu sprechen. Ich sehe die Paletten als eine Architektur. Ich sehe durch sie hindurch etwas Neues, aber ich erkenne oder sehe dann auch die Palette und verstehe das Modell anders. Nämlich als Modell für das Verhältnis von Ökonomie, modernem sozialen Bauen und Heilsversprechen. Ich erfasse unmittelbar die gesamte Tristesse, die Müttergenesung mit Plattenbau verbindet. Im gleichen Jahr entstehen die Bilder, hier noch ein weiteres Beispiel, nicht Müttergenesung, sondern Studentenwohnheim. Im gleichen Jahr entstehen die Bilder Häuser mit Schlitzen, die eine ähnliche Strategie verfolgen. Drei Häuser mit Schlitzen, Betty Ford, Stammheim und jüdische Grundschule. Betty Ford Klinik ist auch, egal ob sie in Amerika oder Deutschland steht, es gibt zwei davon, sind Entziehungskliniken, die aber extrem tolle Bauten sozusagen, also eine schöne Umgebung haben, um darin zu genesen. Also auch ganz dicht dran. Das Sehen als spielt in Kippenbergers Werk eine wesentliche Rolle. Das Fotobuch Psycho Buildings lebt von diesem Sehen als und kann als Parallelprojekt zu den Architekturmodellen verstanden werden. Und ich zeige jetzt hier einfach einige, und die sind in der Qualität genauso, wie sie da sind. Schlecht gedruckt, schlecht belichtet. Aber ich glaube, es wird klar, warum man die als Architekturmodelle auch sehen kann. Vom Psycho-Building zu Gregor Schneiders 2001 auf der Biennale in Venedig gezeigtem Totes Haus Uhr ist zumindest begrifflich kein weiter Weg. Das Haus Uhr im Original in Reit stehend ist das Haus der Eltern des Künstlers und wurde über mehrere Jahre hinweg zu einem Gesamtkunstwerk, wie Schneider im Interview sagt, umgebaut. Und immer weiter umgebaut. Ein Haus im Haus. Wahrnehmungsexperiment gebaut als Denk- und Erfahrungsmodell für die Psyche der in ihm Wohnenden. Ein Psycho-Building, durch das man kriechen und sich zwängen muss, um es zu erschließen. Das Haus als Behälter für das Innenleben seiner Bewohner. Gregor Schneider übertrug die unüberschaubar komplexe und klaustrophobe Raumstruktur auf den deutschen Pavillon in Venedig 2001, was zugleich ein starker Kommentar auf die nationalsozialistisch überarbeitete klassizistische Architektur des deutschen Pavillons war. Sozusagen das kleine Haus aus Reit in den Pavillon gesetzt. das Haus in Venedig, deswegen totes Haus, Uhr, nicht bewohnt, kann dann mindestens im doppelten Sinn als ein Modell gelesen werden. Einerseits als Modell vom Haus Uhr in Reit und für das Psychotische im Einfamilienhaus andererseits. Hier werden sicher viele Anschlüsse zu Freud und dem, was du am Rande erwähnt hast, zu schließen. Dass derartig verschachtelte Häuser auch Erinnerungen an die grauenhaften Hausmodifikationen von Entführern, Mördern, Kinderschändern und Vergewaltigern aufrufen, die zum Beispiel in Österreich mit den Fällen von Josef Fritzl, Wolfgang Priklopil und in Belgien mit Marc Dutroux zu trauriger Berühmtheit kamen und die wir aus diversen Horrorszenarien im Film kennen, wie zum Beispiel sehr einschlägig in Silence of the Lambs, Jonathan Demme 1991. An diesen Horror schließt die Arbeit von Thomas Demand Klause an. Achso, hier nochmal ein Vergleich sozusagen von zwei Bildern. Links das Haus Uhr, das Original, und rechts das tote Haus Uhr im Pavillon Venedig. Der Teil des Hauses heißt das letzte Loch. Ob das jetzt vorsätzlich an Achternbusch erinnert oder nicht, weiß ich nicht genau. Konnte ich nicht rausfinden. Gut. An diesen Horror schließt also die Arbeit von Thomas Demand an, Klause, dessen Arbeiten der Gruppe der Modelle von, also zeitlich nach ihrem Vorbild, angehören. Diese Gruppe von Modellen spielt ebenso in Gedenkstätten, volkskundlichen und historischen Museen, Lehrsammlungen der Architektur und privaten Erinnerungsmodellen eine bedeutende Rolle. Thomas Demands Arbeitsprinzip ist schnell beschrieben. Er sucht nach Ereignissen, die in medial vermittelten Bildern in unser oder sein Bildgedächtnis eingeschrieben wurden, baut diese Fotografien dann in sehr präzisen Pappmodellen im Maßstab 1:1 nach und fotografiert sie mit der Großbildkamera. Das Ergebnis wird in der Regel dann auch wieder lebensgroß reproduziert und sehr niedrig über den Boden gehängt, sodass der Eindruck entsteht, man könne in die Räume eintreten. Die Modelle werden nach dem Fotografieren vernichtet. Das Ereignis, ein grauenhafter, ungeklärter Kriminalfall zum Verschwinden eines sexuell missbrauchten Jungen, der in der kleinen Saarbrückner Trinkhalle zum letzten Mal gesehen wurde und dort auch missbraucht wurde. Die Umstände sind weithin bekannt, aber leider nie aufgeklärt worden. Was macht der Bildhauer Demand? Er räumt aus oder räumt auf. Hierzu kurz Steffen Siegel. Gerade diese Aspekte der Reduktion, der Abstraktion und der Simplifizierung zählen zu den in Demands Arbeiten verfolgten ästhetischen Prinzipien und rücken diese Bilder zugleich in eine große Nähe zu jenen Modellen, die als Instrumente wissenschaftlicher Erkenntnis funktionalisiert werden. Zitat Ende. Das Modell ist von allen Spuren menschlichen Gebrauchs befreit. Die Neutralität des Modells steht dem Ereignis etwas ratlos gegenüber. Die der Fotografie eigene Spur führt ins Leere oder zumindest nicht zum Ereignis. Nichts forensisch Verwertbares lässt sich ablesen. Der Betrachter der Fotografie reflektiert im Erkennen des Modells auch ihre zerstörte Weltbezogenheit. Also die der Fotografie. Es ist nicht so gewesen, könnte man sagen. Einzig die aufwendige Reinszenierung aus der Kameraperspektive der fotografischen Vorlage lässt einen Nachvollzug erahnen, der im Interesse des Ereignisses eine auf den Autor bezogene subjektivierte Perspektive erzeugt und eine starke Wiederholung, Betonung des medial gerichteten Blicks ist. Der Titel der Arbeit Klause hat ein dem Modellbau ähnliches reduktionistisches Verfahren durchlaufen. Es wird versucht, sprachlich ein ebenso verallgemeinerndes Äquivalent zu finden. Klause ist der Wirklichkeit entlehnt, so hieß der Ort, aber auch um den Index Tosa bereinigt oder entleert. Der ursprüngliche Wortsinn von Klause tritt in den Vordergrund. Klosterzelle, Einsiedelei, aus dem lateinischen Claudere verschließen, schließen, versperren. In gewisser Weise spiegelt sich in der Methode Demands sogar eine konservative Auffassung des Verhältnisses von Fotografie und Skulptur wider, die in der Diskussion im und um den Aufsatz von Heinrich Wölf-Lien, wie man Skulpturen aufnehmen soll, wobei das eigentlich Aufsätze sind, einen Höhepunkt hatte. Im ausgehenden 19. Jahrhundert dominierte die Auffassung, dass es eine Hauptansicht der Skulptur gäbe, die man vorrangig zu fotografieren hätte. Wölf-Lien bespricht an konkreten Beispielen, wie eine richtige Aufnahme auszusehen hätte. Insofern nivelliert die beschriebene Fotografie einen Diskurs der Skulptur, der im 16. Jahrhundert mindestens mit Cellini begann. Er vertrat die Ansicht, dass durch die Vielansichtigkeit die Skulpturen eben seit dem 16. Jahrhundert die Skulpturen seit dem 16. Jahrhundert zwangsläufig herstellen, die Skulptur im Wettstreit mit der Malerei überlegen sei, da diese nur eine Ansicht produzieren könne. Thomas Demand produziert dreidimensionale Objekte, die auf eine Ansicht hin zugerichtet sind. Paradoxerweise stehen sie der Malerei näher als der Skulptur. Die dem Modell so eigene Übersicht geht verloren. Die Bilder geben kaum Auskunft über ihre Dimensionalität. Nur im genauen Hinsehen werden die Materialien erkennbar, aus denen die Bauten gemacht sind. Ihre minimale Unsicherheit im nicht ganz passenden Klebeanschluss verweist auf das Handgemachte. Der Gegenstand aber erschließt sich nicht mehr in der handgreiflichen Beziehung zum Objekt. Die Rückseiten zum Beispiel sind nicht sichtbar. Die fotografierten Nachbauten Demands sind eher Kulissen, als dass sie Modelle wären. Dieser Unterschied wird sehr deutlich, wenn man sie mit einer ästhetisch sehr ähnlich wirkenden Arbeit von Fischli und Weiß von 1993 vergleicht, Raum unter der Treppe. Im Museum für moderne Kunst, also links Demand, rechts Fischli-Weiß, im Museum für moderne Kunst in Frankfurt unter einer Treppe installiert und nur durch ein Türfenster einsehbar, gibt dieser Raum sich als etwas zu erkennen, was er nicht ist. Er ist keine Abstellkammer. Alle Gegenstände sind handgeschnitzte und bemalte Nachbildungen dessen, was in einem solchen Raum im Museum zu erwarten wäre. Der Raum ist Dauerprovisorium und permanentes Modell eines mobilen, globalisierten, temporär tätigen Ausstellungsauf- und Abbaus im Museum. Dazu Christoph Ammann oder Jean-Christoph Ammann im Führungsblatt des Museums. Wenn dem so ist, entspricht das Augenmerk auf alles und nichts im Sinne von plötzlich diese Übersicht nicht mehr dem quasi souveränen Blick, sondern verlangt nach einer Sicht ausgehend vom unsäglichen Detail. Dieses Detail öffnet den Blick auf die Welt und die Frage stellt sich mit Fischli und Weiß, in welcher Welt leben wir? Zitat Ende. Diese Frage könnte paradigmatisch sein für das nun folgende Modell von Zbigniew Libera oder Lego Concentration Camp, das vor einigen Jahren einen nicht unerheblichen Skandal im Kunstbetrieb auslöste und unter anderem zu einem Rechtsstreit mit Lego führte. Tom Holert schreibt im Kontext des Museums, der museumsdidaktischen Aufarbeitung des Auschwitz-Modells im Imperial War Museum zu London, jetzt Zitat Holert: Zugleich entspricht dem kleinen Maßstab ein bestimmter Blick, in dem Spiel und Zerstörung koinzidieren. Es macht ein Veranschaulichungsangebot, dessen Empfindlichkeit beiläufige vandalistische Akte herausfordert oder ihr Gegenteil, beschützende Gesten. Mit Bezug auf die Arbeit Liberas schreibt Holert weiter: Man kann das Spekulativ-Spektakuläre der Moralismuskritik dieser Arbeit ablehnen. Doch verweist der polnische Künstler mit Lego Concentration Camp auf die Verführung zum pädagogisch wertvollen Kinderspiel mit dem historischen Repertoire und Personal des Holocaust. Dabei geht es nicht einfach um die Karikatur von kulturellen Strategien der Verharmlosung, Kommerzialisierung und Serialisierung oder auch um eine fragwürdige Kritik der sogenannten Holocaust-Industrie. Zugleich ist die Frage der Angemessenheit der Mittel, Formate und Dimensionen angesprochen. Wie klein darf das nicht Repräsentierbare dargestellt werden? Ist eine Mikrologie des Holocaust möglich und akzeptabel? Das pädagogisch wertvolle Kinderspiel stellt die komplexe Frage nach der Angemessenheit von Modellen, die ich hier nicht ausführlich diskutieren kann. Aber die Kleinheit mancher Modelle fordert eine Bezugnahme, die einerseits Spiel und Verniedlichung nahelegt, andererseits schließt das auch immer eine besondere Art von Nähe und Identifikation ein, die in eine Form von Immersion mündet, die Distanz aufhebt und die den Betrachter, wie Ralph Rogoff sagt, in der Erfahrung des Gegenstandes mit geradezu halluzinatorischer Schärfe erfüllt. In Riberas Arbeit geht es um die Formung des Menschen durch erzieherisches Spielzeug. Und hierfür noch ein weiteres Beispiel von Ribera, Ken's Aunt, ein etwas übergewichtiger Barbie. Während es wie bisher besprochen viele Modelle gibt, die auf Vergangenes oder Gegenwärtiges rekurrieren, möchte ich zum Schluss noch zwei Modelle vorstellen, die sich in der Tendenz mit einer nahen Zukunft beschäftigen. Was der Fotograf Wrede hier leistet, ist die Nachbildung, und damit zitiere ich von ganz am Anfang, Nachbildung eines realen und imaginären Gegenstandes im Modell ganz im Sinne von Mittelstraß. Real in einem doppelten Sinn. Erstens gibt es derartige Katastrophen, siehe Wirbelsturm Katrina. Zweitens ist das Foto, die Spur einer Wirklichkeit, die sich vor der Kamera befunden hat. In diesem Fall zwar das Wattenmeer. Und wir sind immer noch allzu bereit, an das indexikalische Paradigma zu glauben, zumal derartige Bilder in unserem Bildgedächtnis eingeschrieben sind. Imaginär ist das Modell, weil es ein Bild produziert mit Häusern, die architektonisch eindeutig in Mitteleuropa zu verorten und derartige Bilder hier noch nicht verbreitet sind. Models, more than being imaginary entities, are imagining entities, imagining a future and designing a specific scope of possible futures, schreibt Sergio Fava in seiner interessanten Studie Environmental Apocalypse in Science and Art Designing Nightmares. So können derartige Bilder uns vorbereiten und an einen Ausnahmezustand gewöhnen. Allerdings weicht das leise Gruseln schnell der Freude über die Auflösung eines Bilderrätsels und das gut gemachte Bild. Das kritische Potenzial, das derartigen Bildgebungen innewohnt, scheint mir beschränkt. Es bleibt ein visuell intelligent inszeniertes Spiel mit den Maßstäben und täuscht uns, anders als die Bilder Demanns, eine Realität vor, die sich im genaueren Hinsehen nur als Illusion erweist. Ein aus der Geschichte der Fotografie des Architekturmodells allzu bekanntes Verfahren, das schon im 19. Jahrhundert an Korkmodellen erprobt und weiter zum Standard der Architekturmodellfotografie wurde. Achso, das ist jetzt nochmal ein Foto von den Schäden des Hurricanes, um so die Ähnlichkeit der beiden Gegenstände zu zeigen. Weiter zu einem Standard der Architekturmodellfotografie wurde, und das zeige ich jetzt nur hier an diesem einen Beispiel. Es hielt früh Einzug in Filmproduktionen wie zum Beispiel Metropolis, wurde in Hollywood perfektioniert und kam mit Filmen wie Jacques Tati's Playtime 1967 wieder nach Europa. Mit Mike Bouchers Arbeit Watershed kommen wir am Ende zu einem Haus, das als Standardhausmodell der amerikanischen Firma Forest Homes unter dem schönen Namen Sir Walter Scott als Bausatz vertrieben wird und in unzähligen ähnlichen Varianten die ländlich genannten parzellierten Vororte amerikanischer Vorstädte zersiedeln, um Naturnähe und Individualismus zu suggerieren. Das kann man auch noch mal sich am Original angucken. So ist diese Idee von, also Häuser, die im Grunde Raum brauchen, von mehreren Quadratkilometern um sich herum stehen hier wie Reihenhäuser oder fast wie Reihenhäuser aneinander und erwecken halt so Modelle von Landleben. Und diese Siedlung heißt dann auch noch bezeichnenderweise Applegate. So ist diese Idee von Leben oder Wohnen im labilen Leichtbauverfahren verantwortlich für Zersiedlung, hohen Energie- und Wasserbedarf und so auch für die klimatischen und wirtschaftlichen Folgen, die diese nicht auf die USA beschränkte Kultur hervorbringt. Da kann ich nur wirklich auf einen sehr schönen Text verweisen von Gerhard Matzig aus der Süddeutschen, der was zu einem Vorort von Berlin geschrieben hat, der jetzt gerade in Klado entsteht. Das sollte sich auf der Biennale in Venedig höchst symbolträchtig zeigen. Das Haus wurde aufwendig auf einen Schwimmkörper gebracht und im Hafenbecken der Arsenale verankert. Kurze Zeit nach dem Aufbau begann es zu sinken und dieses Bild zog weite Kreise. Das Modell Sir Walter Scott wurde so zu einer Verkörperung der Immobilienkrise und rief die Bilder aus New Orleans in Venedig auf, einem Ort, der dem Meer abgerungen und auch durch den Klimawandel vom Versinken bedroht ist. Eine sehr komplexe Sachlage, die in diesem 1:1-Modell kulminiert, verkompliziert noch durch die Weiterverwertung des Objekts, das äußerst roh mit Kettensägen zerteilt, in einem neuen Ausstellungszusammenhang gebracht wurde. Die Ausstellung Neues Wohnen in der Frankfurter Schirn zeigte diese Teile dann in Stapeln, die die ungefähren Ausmaße der Pakete haben, in denen der Originalbausatz des Hauses geliefert wurde. Boucher steht so dem eingangs erwähnten Gordon Matta Clark nach. Na, sein Haus wie Matta Clarks Haus, und jetzt Zitat nochmal Böhringer, einer der unzähligen Einfamilien-Wohncontainern, die als hölzerne Festungen des Mittelstandes in den amerikanischen Vorstädten stehen. Er nennt seine Kunst An-Architecture. Die Architekten dienen den gnostischen Archonten, den Herrschern dieser Welt. An-Architecture ist die Befreiung von dieser Herrschaft Anarchie, wie eben Hannes Böhringer in dem wirklich sehr schönen Aufsatz Kunst gegen Architektur schreibt. Aber auch Matta Clark trägt die zersägten Häuser zurück ins Museum, wie man hier sieht. Die hier besprochenen Hausmodelle gehören alle dem Raum der Kunst an. Ihre Gemeinsamkeit ist, Möglichkeitsräume zu eröffnen im Umgang mit der Frage, wie wir leben und leben wollen oder wie wir eben nicht leben wollen. Auf seltsame Weise tendieren alle diese Hausmodelle dazu, ein gewisses Unbehagen zu produzieren, eine Skepsis gegenüber den mit ihnen verbundenen Lebens- oder Weltmodellen. Die Künstlermodelle veranschaulichen, dass rein begriffliche oder empirische Modelle über unser häusliches Leben nur beschränkt funktionieren. Sie formulieren Theorien über gesellschaftliche Bedingungen von Kommunikation, so Dietrich Diederichsen. Sie bleiben als imaginäre Dinge in der Welt reine Modellwesen und genügen sich selbst. Sie vereint die große Geste des Entwurfs, die auch Maßloses erträglich macht. Wie Horst Bredekamp sagt, in ihnen wird die Schönheit und Finesse sichtbar, die die darzustellende Entität überstrahlen. So schließt sich auch der Kreis zu dem eingangs gezeigten, aber nicht besprochenen Bild aus Buster Keatons Film One Week von 1920. Angeregt wurde Keaton durch einen Werbefilm der Ford Company zum Selbstbau vorfabrizierter Häuser Homemade von 1919. Keatons Film handelt von einem jung vermählten Paar und dessen verunglücktem Aufbau eines Fertigteilhauses. Bedingt durch eine sabotierte Beschriftung der Baukomponenten. Wegen eines Nummerndrehers, 99 und 66, auf einem falschen Grundstück aufgebaut, wird es zuerst durch einen Sturm beschädigt und beim Versuch des Abtransportes von der Eisenbahn zerstört. Vielen Dank.